Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Herzlich willkommen heute bei Psychologie at Work. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Das hatte ich jetzt eine ganze, ganze lange Zeit nicht mehr. Aber ich freue mich ganz besonders drauf, weil ich heute mit Saskia Dierkes spreche. Saskia Dierkes ist Mutter, Managerin, Business Coach und Gründerin der Bielis App. Außerdem hostet sie auch einen eigenen Podcast, den Podcast Mama will reden. Und der Podcast ist jetzt seit November 24 on air und es gibt bisher 14 veröffentlichte Folgen. Ja, Saskia und ich kennen uns jetzt seit kurzer Zeit und schon in unserem ersten Gespräch habe ich gemerkt, diese Frau ist fantastisch. Die will etwas verändern, die nimmt ihr Leben in die Hand, die macht Dinge, anstatt nur darüber zu reden. Aber all das ohne diese Supermom-Attitüde, die ich ansonsten häufig so beobachte und nicht so ganz sympathisch finde meistens. Ja, das Gefühl, das bei mir angekommen ist, Saskia möchte anderen berufstätigen Müttern helfen, sie ermutigen. Sie möchte ihnen kein einschüchterndes Hochglanzvorbild sein und das fand ich einfach ultra sympathisch. Herzlich willkommen bei Psychologie at Work, Saskia. Ja, liebe Saskia, dann würde ich sagen, wie schön, dass wir es geschafft haben. Hashtag zwei Mütter, die sich treffen wollen, wo insgesamt 6 Kinder, glaube ich, im Hintergrund sind, die alle auch nochmal ihre Krankheitsepisoden jetzt abgearbeitet haben. Inklusive du warst auch ziemlich krank in der letzten Zeit, bist jetzt wieder auf dem Damm. Es ist total schön, dass du da bist und dass wir es geschafft haben.
Ja, danke. Ich freue mich auch total, dass es geklappt hat.
Magst du dich denn erstmal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du und was sollen die Zuhörenden vielleicht über dich wissen? Was ist wichtig?
Okay, gerne. Mein Name ist Saskia Dierkes. Ich habe 2 Kinder. Ich bin schon immer Vollzeit berufstätig dabei. Ich habe eigentlich mal grundlegende Berufsausbildung gemacht und hatte einen Realschulabschluss. Habe dann zwischendurch aber auch studiert, habe alle Schritte so einer klassischen Karriereleiter einmal bis ganz oben durchgemacht. Das Ganze noch mit Studium und Kind nebenbei. Und habe mich voll toll dabei gefühlt, so Vereinbarkeit, ich rocke das alles. Und habe dann irgendwann festgestellt, ja cool, wenn man oben angekommen ist, wird es gar nicht irgendwie, also da wartet jetzt nicht der Himmel auf einem und man denkt sich, cool, habe ich geschafft. Und habe dann nochmal so einen richtigen Pivot gemacht, wie man in der Startup-Welt sagt. Und habe mir gedacht, nee, jetzt lässt du das Ganze, was du erreicht hast, einfach mal fallen und guckst, was dann passiert. Und dann habe ich mit einer ganz tollen Frau zusammen Bielis gegründet. Genau, dazu kann ich bestimmt später nochmal mehr erzählen, ne, bevor ich hier alle langweile.
Auf jeden Fall. Langweilen tust du überhaupt niemanden. So viel kann ich schon mal vorab sagen. Ich werde auf das alles gerne nochmal eingehen. Warst du fertig?
Ja, ich glaube, also ich kann natürlich 20.000 Sachen zu mir sagen, aber ich glaube, für mich sind die wichtigen Punkte, ich komme eigentlich aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe selbst eigentlich eine Berufsausbildung gemacht. Ich habe aber noch studiert. Ich habe in den oberen Etagen als Führungskraft gearbeitet. Ich habe das gefühlt, habe ich alles, was man so erleben kann, einmal so durcherlebt. Für das Vereinbarkeitsthema ist vielleicht noch wichtig zu wissen, einer der großen Entscheidungspunkte, wie wir nachher Vereinbarkeit leben, ist ja, wie wir selbst aufgewachsen sind. Und ich bin mit einer berufstätigen Mutter aufgewachsen. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum es mir wesentlich leichter fällt als manchen anderen. Zumindest zeigen das einige Studien und das würde ich für mich persönlich zumindest unterschreiben.
Ja, okay, spannend. Ja, vielen lieben Dank erstmal. Wir haben gehört, du machst ja ganz, ganz viel, wie du gerade schon gesagt hast. Du hast dich einmal durch alle Karrierelevels sozusagen durchgearbeitet und machst jetzt wieder ganz andere Dinge. Ich werde auf ganz vieles gern nochmal zu sprechen kommen, auf dein Coaching-Business, auf deine Erfahrungen, auf deine App oder auf eure App auf jeden Fall. Starten würde ich vielleicht gerne mal mit eurem Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht, der ist, glaube ich, nach der App entstanden, richtig?
So seit November, ne? Ja, ein Jahr später. Genau, die App gibt es seit 2 Jahren, den Podcast gibt es jetzt dann seit November. Ja, genau. Okay. Falsch rum gedacht, ne? Ja, die App gibt es seit November 23, den Podcast seit November 24.
Ja, Und das sind alles Bausteine dessen, was du so tust, ne? Die App ist das eine. Du hast dann ja die App gegründet mit deinen Mitgründerinnen. Ich glaube, eine ist eher so für den Tech-Bereich zuständig, wie ich das verfolgt habe, auch in eurem eigenen Podcast. Ich habe nämlich auch des Öfteren schon reingepienst.
Cool.
Ja, spannende Gespräche. Ja, und dann hast du auch noch ein Coaching-Business. Also das heißt, du berätst auch nur Frauen und Mütter oder alle Personen. Wie ist das?
Es ist eigentlich alles rund um die App. Also wir haben mit der YouParents GmbH BLS gegründet. Das ist eine Coaching-App für berufstätige Mütter. Die sollte eigentlich unbedingt mal sich an Eltern insgesamt richten. Und wir haben dann aber festgestellt, dass ein digitales Produkt einfach viel sinnvoller ausgerichtet werden kann, wenn man eine spitzere Zielgruppe hat. Das heißt, man kann das Ganze auch wunderbar für Väter entwickeln. Wir haben es aber für berufstätige Mütter entwickelt. Und alles, was wir anbieten oder was ich anbiete noch, ist um darum herum. Also wir bieten zum Beispiel Kurse zur App an. Wir bieten jetzt ein 3-Monats-Mentoring an für alle, die richtig Gas geben wollen. Also das ist alles ein Produkt. Also auch der Podcast gehört zu BLS.
Ja, also alles verschiedene Bausteine, verschiedene Module, wenn man so will, zu ein und derselben Mission, ne? Und da ist ja auch so ein bisschen
Genau.
Schnittmenge gewesen. Ihr kümmert euch um berufstätige Mütter und die Herausforderungen, ich um die mentale Frauengesundheit. Also da haben wir uns irgendwie in dieser Blase auch dann kennengelernt. Ich glaube, wir konnten uns auch nur irgendwann über den Weg laufen. Ja, und in deinem Podcast, da geht es ja so um die Herausforderungen, wie ich schon sagte, die berufstätige Mütter so haben. Was sind denn so die Hauptthemen? Was würdest du sagen? Und auch wahrscheinlich ist das in der App genauso, dass ihr ja Module und Sachen und Inhalte reingebracht habt, die sich alle so um die Hauptthemen drehen. Worum geht es da so hauptsächlich?
Ich glaube, man kann fast alles super gut auf die Bedürfnisse zurückführen. Also, wenn ich jetzt über Hauptthemen sprechen würde, würde ich natürlich klassisch sagen können, okay, wir haben drei große Kurse in der App. Die haben wir entwickelt. Einmal zu dem ganzen Thema, wie finde ich mich selbst eigentlich wieder? Also, je nachdem, wie tief sich deine Zuhörerinnen da schon damit beschäftigt haben, ist ja heutzutage das Thema Muttertät zum Beispiel ganz groß. Also die Entwicklung, auch wirklich die Veränderung der Gehirnstruktur, wenn ich Mutter werde. Das heißt, wir haben ein Modul wirklich, wo es einen ganzen Kurs nur dazu gibt, mich selbst wiederzufinden, mich einmal damit zu beschäftigen, was meine Werte sind, was meine Stärken sind. Also alles rund um mich selbst. Wir haben einen Kurs, wo es darum geht, mich und meine Karriere zu entdecken. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es auch schöne Studien dazu, die zeigen, dass sich extrem viele Mütter einfach nochmal umentwickeln, dann umentwickeln, weißt du, was ich meine?
Ja.
Neu orientieren, so rum wollte ich sagen, genau. Hat verschiedene Gründe, definitiv. Also wir haben auch ein System, was gegen Mütter arbeitet, aber kommt schon auch daraus, dass viele Mütter merken, okay, ich möchte eigentlich was Sinnvolles mit meinem Leben tun. Mutterschaft macht ja auch was mit einem, dass man mit dem Leben einfach was anderes anstellen möchte. Und unser Hauptkurs, den wirklich mit Abstand die meisten in der App wählen und wozu wir auch am meisten Live-Kurse geben, ist das Thema die eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, dass letztendlich, egal welches Symptom du hast als berufstätige Mutter, es ist meistens darauf zurückzuführen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht gut erkennen und dann auch nicht wissen, mit welchen Strategien wir sie erfüllen können. Und oft, wir hatten es gerade schon mal im Vorgespräch kurz, diese Hacks und Tipps, die einem dann genannt werden, die sind alle total gut. Theoretisch würde man den meisten zustimmen. Wenn ich aber nicht weiß, was meine echten Bedürfnisse sind, dann lasse ich mir durch so einen Hack schnell mal einreden, okay, keine Ahnung, ich brauche jetzt Me-Time, weil überall auf Instagram sagen sie, du brauchst Me-Time. Und dann denke ich, das ist mein Bedürfnis. Oder der nächste Schritt wäre zu sagen, okay, du hast vorhin den Hack gesagt, okay, einfach Frühsport zu machen. Okay, die jetzt erzählen mir alle, frühen Sport zu machen ist der Hack schlechthin. Mist, aber bei mir krabbelt dann immer plötzlich ein Kind auf mich drauf, wenn ich früh Yoga mache, so, ne? Also, so dieses, wie gehe ich denn damit dann um? Wie kann ich denn dann Grenzen setzen? Was ist denn eigentlich Grenzen setzen? So dieses Beispiel, wenn ich in der Küche stehe und sage, ich koche jetzt abends, der Partner ist mit den Kindern und ein Kind re redet immer wieder dazwischen, kommt immer wieder an und ich sage, okay, das ist für mich eine Möglichkeit von Me-Time zu kochen, dann ist es auch möglich, da in dem Moment Grenzen zu setzen. Das sind aber alle Skills, die dann um meine Bedürfnisse entwickelt dürfen, werden dürfen, aus meiner Perspektive, weil ich davon überzeugt bin, dass es viel mehr Sinn macht, anstatt einfach alle Skills zu lernen, die man so sinnvollerweise in der Persönlichkeitsentwicklung lernen könnte, zu sagen, okay, lass mal priorisieren, lass mal gucken, welche Bedürfnisse sind denn hier wirklich gerade total unterentwickelt, wo möchte ich unbedingt ran und welche Skills brauche ich, um die zu erfüllen.
Ja, total. Also du sagst ganz, ganz wichtige Sachen. Ich finde auch immer, auf die Bedürfnisse lässt sich tatsächlich vieles zurückführen. Und das ist ja auch dieses mega Individuelle einfach, ne? Dass man eben nicht jeder hat das Bedürfnis nach viel Bewegung, nicht jeder hat das Bedürfnis nach sozialen Kontakten immer und überall. Wenn man zum Beispiel sehr introvertiert ist, dann kann das auch sehr anstrengend sein. Also mir fallen auch auf Anhieb bestimmt 10 Sachen ein, die wir nicht verallgemeinern können, wenn man da überhaupt irgendwas verallgemeinern kann. Nee, deswegen sehr, sehr sinnvoller und sehr durchdachter Ansatz, wie ich finde, weil oftmals, wenn man sowas sieht, liest, hört, egal womit man sich da beschäftigt, ist es doch sehr, ja, platt und sehr auf alle zugeschnitten, als hätten alle Mütter dieselben Defizite, dieselben Ressourcen, dieselben Lebensläufe etc. Also ist ein sehr tolles Angebot an der Stelle. Ja, du hast eben schon so ein paar Sachen gesagt, wie du selbst aufgewachsen bist einerseits. Ich bin im Übrigen genauso aufgewachsen, auch mit berufstätiger Mutter und kannte das nicht anders. Wobei ich sagen muss, ich kannte es eben bei Freundinnen anders. Ne? Also ich hatte durchaus in den 80er Jahren ganz, ganz viele, eigentlich fast alle meiner Freundinnen, die hatten Hausfrauenmütter oder die hatten Teilzeitmammis, die irgendwie beim Vater im Betrieb als Sekretärin arbeiteten, so den Klassiker. Und das war eigentlich die Lebensrealität, in der wir aufgewachsen sind. Und ich war da schon eine ziemliche Exotin, muss ich sagen, hier in Westdeutschland zumindest, mit einer berufstätigen Mutter, die vielleicht bis abends um 18 Uhr manchmal auch unterwegs war. Ich weiß nicht, wie ist es dir da ergangen? Du lachst.
Ich mag ja gern so Vorurteile. Ich kann mit Vorurteilen ganz gut umgehen. Ich finde, wenn man weiß, dass man Vorurteile hat, ist das immer ganz witzig. Also deswegen würde ich sagen, also 10 Jahre später in Bayern würde ich sagen, es ist das gleiche Bild wie 10 Jahre vorher in NRW. Also ich komme eigentlich aus Bayern, ich lebe jetzt in NRW. Ja, also bei mir ist es auch so. Ich erinnere mich an eine Freundin, die hatte eine alleinerziehende Ärztin als Mutter. Das war aber, glaube ich, also das ist jetzt die einzige, die ich mir erinnern kann, die eine berufstätige Mutter, eine wirklich, wirklich berufstätige Mutter hatte. Und auch meine Mutter war natürlich in Teilzeit und hat sich mehr um uns gekümmert als mein Vater. Also von Gleichberechtigung würde ich da jetzt auch nicht sprechen. Aber genau, so. Also das war bei uns durchaus auch so gegeben, dass ich andere Vorbilder kenne. Ich finde aber wesentlich wichtiger, mit was ich aufwachse, weil ich bin mit der Grundannahme aufgewachsen. Meine Mutter hat uns immer wieder gezeigt und vor allen Dingen mir eben auch, dass ich genauso viel wert bin wie ein Mann. Und das sehe ich ganz viel auch in ganz tollen, wahnsinnig intelligenten, hochausgebildeten Frauen, die natürlich sagen, ey, ich lebe in einer gleichberechtigten Partnerschaft, ich bin genauso viel wert wie ein Mann. Und dann aber doch sagen, ah, das kann ich ja nicht von meinem Mann erwarten, das kann ich nicht von meinem Mann einfordern. Oh, jetzt habe ich ihn ja schon gebeten, jetzt bringt er ja schon einmal die Woche ins Bett, jetzt kann ich ja noch nicht ja noch erwarten, so, ne? Wo man ganz, ganz deutlich merkt, nee, irgendjemand hat dir da schon in Zeiten deines Lebens, so wahrscheinlich nicht eine Person, sondern das Gesamtsystem gezeigt, dass du eben nicht einfordern darfst, dass du es nicht wert bist und dass du eben nicht gleichwertig bist wie ein Mann. Und das ist immer so hart auszudrücken, weil die meisten Frauen würden jetzt aufschreien und sagen, nee, das stimmt gar nicht. Aber wenn wir genau hingucken, ja doch, würde ich das genauso behaupten. Und das habe ich nie mitbekommen. Also bei uns war immer total klar, also meine Mutter hat auch total darauf geachtet, dass zum Beispiel Haushalt ähnlich verteilt ist, dass mein Vater sich da irgendwie mit einsetzt, dass wir auch sehen, dass mein Vater daran beteiligt ist am Haushalt. Und es war dann aber auch was, worüber heute noch so viele Mütter, ich weiß, ganz viele unserer Kundinnen sind ganz bestürzt darüber, wenn dann der Mann ein bisschen Elternzeit nimmt, wie viel Credit er dafür kriegt und dass sie einfach gar keinen dafür kriegen, dass sie das auch machen. Und das war bei uns auch so. Ich erinnere mich noch daran, mein Vater hat zum Beispiel die Spülmaschine immer ausgeräumt und das war im gesamten Freundeskreis war das bekannt und überall wurde immer wieder gesagt, meiner Mutter, was für einen tollen Typen sie hat, dass der die Spülmaschine ausräumt. Also es konnte nicht noch mehr gelobt werden.
Ja, so der Klassiker, ne? Das ist, kenne ich auch. Also, dass man ja heute immer noch sieht, die Papas, die mit dem Kind auf den Spielplatz gehen, das sind die großen Helden des Alltags. Und wenn wir das irgendwie 100 Mal machen oder zu Hobbys begleiten etc., dass das irgendwie so noch die gedachte Normalität ist. Ja, spannend, aber du würdest schon sagen, das hat dich schon geprägt, ne? Also hast du eben auch so
Total.
gesagt, das fließt ein in alles, was du machst. Und ich finde, das ist ja auch ein
Absolut.
klasse Beispiel für, ja, was tragen wir eigentlich weiter? Das heißt ja immer so schön, ne, dass unser Leben ist so die Kindheit unserer Kinder. Nehme ich mir auch schon sehr oft zu Herzen.
Ja, ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ich sehe auch noch ganz oft in Freundeskreisen oder bei einfach anderen Müttern, mit denen man zu tun hat, jetzt gar nicht beruflich, sondern einfach so privat, dass viele sich ganz genau überlegen, was sie ihren Kindern sagen können und was nicht. Und ich sehe das immer ganz anders. Ich denke immer, ich kann meinen Kindern wunderbar meine Gedanken mitteilen, natürlich auf eine kindliche Sprache. Aber wir wohnen zum Beispiel neben der Kirche, wir sind aus der Kirche ausgetreten. Ich finde die sexistischen Strukturen von der Kirche wirklich schwierig für Frauen. Da sind ganz, ganz viele schwierige Themen drin. Gleichzeitig habe ich eine Kindheit erlebt, wo wir mit der Gemeinde viel zu tun hatten, wo wir eine coole, also meine Mutter kam eben eigentlich aus NRW, ist nach Bayern gezogen für meinen Vater. Und wir hatten in der Kirche einen coolen Zusammenhalt und so eine coole Familientruppe. Und das ist das Positive für mich daran. Und diese zwiespältigen Gefühle dazu zu reflektieren, Und eben meinen Kindern dann auch so sagen, woher die kommen. Dass Ungerechtigkeit für mich eben nicht okay ist, das finde ich total wichtig. Und ich wüsste nicht, warum ich meinen Kindern sowas nicht sagen sollte. Also.
Absolut, absolut. Ist ein ganz großes Thema übrigens in den Psychotherapien auch, ne? Also da sind es ganz andere Themen oft, aber die Eltern, die Elternteile, die Mütter, die dann so vor einem sitzen. Und ich habe ganz, ganz viele Mütter, ganz viele Patientinnen, die für die das Schlimmste ist, nicht, dass sie eine Depression haben, zum Beispiel eine tödliche, potenziell tödliche Erkrankung, sondern für die das Schlimmste ist, dass sie vor ihrem Kind dauernd weinen. Ne? Dann sagen sie, ich kann das meinem Kind nicht zumuten. Natürlich ist ab einem gewissen Schweregrad, wo ich vielleicht gar nichts mehr kann und wo ich den Haushalt nicht mehr besorgen kann und wo ich die Kinder nicht mehr versorgen kann, davon sprechen wir hier gar nicht, sondern dass mir ab und zu in der Affektlabilität mal die Tränen kommen. Und die finden das ganz, ganz schlimm zu sagen, mein Kind sieht mich traurig, wo ich immer in der Therapie als erstes mit denen bearbeite, ey, das ist ein menschliches Gefühl, das gehört zu unserem Potpourri dazu. Und warum soll das gefährlich sein, wenn die sie weinen sehen oder so.
Das
So ähnlich,
gleiche haben wir.
wenn man es nicht zutraut, auch Ambivalenzen auszuhalten oder Ambiguitäten auszuhalten, verschiedene Argumente gegeneinander zu stellen. Also das, da finde ich manche anderen Sachen viel haarsträubender, was Kindern so zugemutet wird, als das.
Absolut. Ich glaube, wir haben das Gleiche mit dem Gefühl Wut. Also bei unserer Zielgruppe ist es eher so, dass viele Mütter, also Frauen ja generell eher im Großen und Ganzen abtrainiert bekommen haben, überhaupt wütend sein zu dürfen. Das schickt sich ja nicht, als Frau wütend zu sein. Und dann ist es ja noch so, dass man ja auch nicht wütend auf sein Kind sein soll. Man soll sein Kind ja lieben, also keine Wut. So, ne? So eine ganz einfache, grundlegend falsche Logik. Dementsprechend versuchen ganz viele Mütter, das zu unterdrücken. Und das ist natürlich auch was super schwierig ist, gerade weil Kinder ja so viel Wut haben. Und wie sehr muss ein Kind bitte glauben, dass es falsch ist, wenn es dauernd wütend ist? Und eine Mutter, die sehen ja auch, dass die Mutter wütend wird, aber die sie unterdrückt. Also was lernen sie, wo zu unterdrücken. Das kann ja nicht unser Ziel sein. Also.
Ja, total. Dazu habe ich auch schon mal eine schöne Podcast-Episode gemacht zum Thema Wut und gerade Wut bei Frauen und Mädchen. Also das ist ein Thema für sich, würde ich sagen. Da könnten wir noch 3 Episoden wahrscheinlich dazu machen, weil das auch mir begegnet ist fast jeden Tag. Würdest du denn sagen, dieses Thema, ja, Grenzen setzen im weitesten Sinne, eigene Bedürfnisse ernster nehmen oder ein Problem damit kriegen, ist das so ein Problem unserer Zeit? Also ja, das, manchmal ist es vielleicht so hypothetisch. Wir haben natürlich nicht früher gelebt, aber so Zeit unserer Mütter und Großmütter, war da das Thema Grenzen schon genauso ein Thema oder ist das irgendwie gekommen mit dieser zusätzlichen Bürde in Anführungsstrichen Erwerbsarbeit? Was glaubst du?
Ich glaube, dass sich das verändert, auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema so richtig neu ist. Also ich muss da mal ein bisschen drüber nachdenken, aber ich rede ja gern, während ich denke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ganz neu ist. Also, weil letztendlich Kinder kleben manchmal unglaublich krass an einem dran. Also je nachdem, welches Kind du so hast. Aber das wird auch vor tausenden von Jahren schon so gewesen sein, dass ein Kind an dir dran klebt und du vielleicht eine Mutter bist, die das nicht mag, wenn Menschen an dir dran kleben. Ergo Grenzen setzen. So, ne? Also ich glaube, ich kann mir schwer vorstellen, dass es das früher nicht oder so viel weniger gab. Gleichzeitig ja, mit mehr Tätigkeiten und damit natürlich, dass wir mittlerweile anders mit unseren Kindern umgehen. Also je nachdem, wie weit du in der Geschichte zurückgehst, hast du deinen Kindern natürlich auch irgendwas von Latz geknallt und hast gedacht, das wäre jetzt total gesund, dass sie einfach damit leben müssen. Und dann war eine Grenze setzen vielleicht sogar was, zu was du dich eher gezwungen hast, also jetzt gerade, wenn man an diese Zeiten denkt, wo Frauen eingeredet wurden, Kinder müssen schreien gelassen werden und Co., ne? Dann ist es ja wahrscheinlich eher genau andersrum, dass dir eingeredet wurde, du musst brutale Grenzen setzen, die sich für dich total falsch anfühlen, weil sie super brutal sind und einfach eigentlich zu weit für dein Gefühl gehen und jetzt gehen sie vielleicht zu wenig weit, ne? Also dieses Austarieren kann ich mir super gut vorstellen, dass das schwierig ist und ich glaube schon, dass es komplexer wird. Aber gleichzeitig sind wir ja auch in einer komplexeren Welt aufgewachsen und haben viel mehr Skills, diese Komplexität wirklich zu bearbeiten. Von daher weiß ich nicht, wiegt sich für mich immer gefühlt alles so wieder auf, weil wir haben so viel gelernt, wir haben so viele neue Fähigkeiten und neue Tools, dass wir das theoretisch könnten. Und letztendlich, glaube ich, liegt es alles wieder darin, dass wir es auch reflektieren müssen, was wir denn eigentlich wollen. Also wirklich zu hinterfragen, wenn ich nicht in der Lage bin, meinem Mann oder meinem Kind eine Grenze zu setzen. Wenn es mich beim Kochen stört, wenn es der Partner eben nicht ins Bett bringen kann, in Anführungszeichen möchte, whatever, mich dann zu fragen, was ist denn eigentlich mein Ziel? Was ist denn für mich eigentlich richtig und nicht richtig? Ne? Also womit kann und möchte ich irgendwie umgehen? und mit welchen Grenzen kann und möchte ich irgendwie leben? Und was musste ich jetzt dafür lernen, um das auch wirklich zu tun? Ich glaube, das mussten wir uns schon immer fragen, weil wenn ich jetzt an die Zeiten denke, es gibt ja durchaus Mütter, die in der Zeit, wo es ganz klar war, ein Kind schreien zu lassen, ist die super-duper Mega-Idee. Da gab es ja auch Frauen und Mütter, die das nicht gemacht haben, die gesagt haben, nee, fühlt sich für mich falsch an, mache ich nicht. Das heißt,
Richtig.
dieses, ne? Und diese Ambivalenz musst du, glaube ich, als Mutter immer irgendwie tragen, zu gucken, was ist jetzt hier gerade theoretisch Stand der Dinge und was ist das, was sich für mich gut und richtig anfühlt.
Ja, ich habe gerade auch noch mal so nachgedacht, während du auch gesprochen hast. Aber es stimmt, also Komplexität, die Umstände haben sich natürlich total verändert, aber vielleicht war die Anforderung tatsächlich schon immer dieselbe. Ne, dass man auf der einen Seite natürlich gesellschaftliche Konventionen hatte, dazu gehört ja auch das, was du eben als Beispiel gesagt hast mit dem Schreien lassen. Die gesellschaftliche Konvention war einfach so, wie verweichliche dein Kind nicht, ne, oder verwöhnst dein Kind, wenn du, wo man heute weiß, entwicklungspsychologisch sträuben sich mir alle Nackenhaare. Aber ja, sich dagegen aufzulehnen, hieß auch wiederum, Grenzen zu setzen, wo eigentlich noch keine waren, ne? Nur dann in eine andere Richtung. Und ich habe die Frage so ein bisschen vor dem Hintergrund gestellt oder sie fiel mir ein, weil ich ja natürlich die psychologischen Studien kenne, die heute zu so einem elterlichen Burnout ganz interessant sind, dass sie so die Erziehungsstile sich mal angeguckt haben und die, die eigentlich am wenigsten Probleme mit Burnout haben, das sind die ganz autoritär Erziehenden, ne? Die so ganz klaren, harten, kühlen Regeln setzen, wo ganz klar ist, da ist wenig emotionale Nähe, da ist wenig Wärme in der Beziehung, da sind einfach nur klare Regeln. Die haben überhaupt kein Problem mit elterlichem Burnout, sondern es sind die, die eher partizipativ erziehen, die eher bindungsorientiert erziehen, ne? Weil die einfach sich die mega Mühe machen, einfach dem Kind und der Entwicklung sehr gerecht zu werden. In einigen Augen vielleicht schon wieder zu viel Mühe machen, da kann man dann drüber streiten. Aber das sind dann diejenigen, die halt anfällig sind, sich selbst nicht zu vergessen, ne? Und ich glaube, deswegen haben wir vielleicht auch so den hohen Anteil, die ja dann auch von Angeboten wie euren profitieren und da absolut richtig sind.
Ja, das glaube ich auch. Also wir haben auch ganz viele Frauen dabei, die entweder mit der Idee bedürfnisorientiert noch irgendwie sagen, ja, theoretisch verstehe ich schon irgendwie, aber ich wurde ja nicht so erzogen, wie gehe ich jetzt genau damit um so. Und auch ganz viele, die sagen, okay, ich habe mir das alles angehört, ich verstehe das alles, ich will das alles machen. Und dann haben aber dieses Angehört und Machen, also wir sind ja nicht in unserem Beruf, bekommst du eine Berufsausbildung oder sogar ein Studium, wo du alles wirklich im Detail so sehr, dass es dich schon total nervt, im Detail lernst. Und du wirst aber Mutter und da ist das nicht so, sondern du hast Instagram, TikTok, Blogbeiträge, im besten Fall ein Fachbuch. Aber ne, also wie viele Fachbücher Eltern dazu gelesen haben und wie viel Zeit man dafür hat, ist jetzt relativ. Also ich würde mal sagen, vieles kommt schon auch einfach aus Beiträgen, die mehr oder weniger qualifiziert sein können. Und daraus entsteht natürlich ein krasser Druck zu sagen, okay, zum einen auch bedürfnisorientiert wird ja völlig falsch interpretiert von den meisten Menschen. Also so im Sinne von, die meisten Menschen können Wünsche von Bedürfnissen nicht trennen und versuchen dann alle Wünsche ihrer Kinder zu erfüllen. Totally crazy. Also da wird, also natürlich gehe ich dann in den Burnout und natürlich habe ich dann auch ein Kind, was mit seinem eigenen Leben nicht klarkommt. So. Oder eben auch bedürfnisorientiert bedeutet nicht, dass ich keine Bedürfnisse habe und mit meine Bedürfnisse völlig unwichtig sind. So, ne? Also das ist das ganzheitliche Betrachten. Und wenn ich etwas nicht wirklich lerne, sondern nur immer so irgendwo irgendwelche Beiträge sehe, am besten noch mit irgendwelchen super happy Moms, die super perfekten Kinder haben, dann ist das irgendwie alles sehr unkomplett. Und wir sind aber in einer Gesellschaft, die nicht davon ausgeht, dass Mütter irgendwie vielleicht auch mal eine Fortbildung zu dem Thema bekommen sollten. Im Berufsleben völlig normal, im Privatleben irgendwie überhaupt völlig unnormal und eher, ja, schäm dich, wie du brauchst Unterstützung. Also Muttersein ist da was ganz Natürliches, so, ne? Also das finde ich sehr, 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 sehr schwierig. Und ich kann mir super gut vorstellen, dass Mütter, die autoritär erziehen, nicht im Burnout landen. Also das ist ja ähnlich, wenn ich einfach nur meinen Job nach Vorschrift mache, wie soll ich denn da im Burnout landen? Also wüsste ich jetzt nicht, wie das passieren sollte.
Toller Vergleich, ne, weil es ja irgendwie für Vollzeit-Care-Arbeitende ist es in dem Moment ja auch der Vollzeit-Job und dann habe ich da auch irgendwelche Überlebensstrategien und wenn es dann eben die ist, dieses Dienst nach Vorschrift und sehr kühl und stringent und eben überhaupt nicht situationsflexibel, mich anzupassen an mein Kind oder an die Umgebung, dann wird das in etwa so aussehen, das glaube ich auch, ja. Ja, Saskia, ich würde gerne noch mal so ein bisschen hingucken, noch mal den Spot rumdrehen, so ein bisschen auf dich selbst und deinen Lebensweg und das, was du jetzt gerade so machst mit deinen Mitgründerinnen. Was würdest du denn heute sagen, war das ein guter Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen? Du bist ja auch zweifache Mutter. Wie ist, ich weiß jetzt gar nicht so genau von der Chronologie her, ob du schon Kinder hattest, als du in der Konzernkarriere warst, oder ob du die erst bekommen hast, als du schon selbstständig warst. Wie war das?
Genau, ich habe eigentlich alle Kinder noch in der Konzernstruktur bekommen, alle beide. Ich habe während meinem, lass mich mal überlegen, ich habe ein Studium während dem Beruf gemacht, während auch meiner ersten Führungstätigkeit, habe da auch die erste Schwangerschaft im Studium noch erlebt, habe dann auch noch in Regelstudienzeit das Ganze abgeschlossen, habe dann noch die nächsthöhere Führungsposition noch, bevor ich den Bachelor dann hatte, angenommen, habe dann in dem Unternehmen auch noch das zweite Kind bekommen. Und habe dann sogar nochmal das Unternehmen gewechselt und habe dann aber so gemerkt, also mein letztes Unternehmen, da war so die Idee, ja cool, du hast es jetzt irgendwie geschafft, du bist jetzt ganz oben auf der Karriereleiter und jetzt lass mal gucken, dass wir den Job noch eher so gestalten, dass du vielleicht etwas dienst, was mehr deinem eigenen Purpose auch dient. Und damit habe ich mich dann ein bisschen schwer getan. Und habe gemerkt, so, nee, da ist irgendwie noch mehr, da ist noch was anderes. Und was ich mir leisten möchte, ist jetzt einfach dahin zu gucken. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, okay, das Mutigste, also wie gesagt, ich komme aus einer Familie, bei uns war Geld immer so ein bisschen so ein Thema. Also es war immer diese Grundannahme, die diesen Glaubenssatz zulässt, zu sagen, wir haben kein Geld. Also meine Familie hatte nie kein Geld, nicht mal ansatzweise, aber es ist so dieser Grundglaubenssatz immer da gewesen, wir haben kein Geld. Dafür haben wir kein Geld, dafür haben wir kein Geld. Und das ist mir lange nachgehangen und ich habe lange sehr, sehr viel verdient und immer noch Angst gehabt, kein Geld zu haben aus irgendwelchen tollen Kindheitsgründen. Und habe mir dann gesagt, okay, für mich wäre eigentlich die krasseste Sache, die ich tun könnte, wäre zu kündigen, ohne einen neuen Job zu haben und mich wirklich darauf einzulassen, dass ich genug Geld habe, mir zu finanzieren, einfach mal zu gucken, wo ich hin möchte. Mir dann ein Business aufzubauen oder einen ganz anderen Job oder einfach zuzulassen, dass ich finde, was ich tun möchte, anstatt mir irgendein, keine Ahnung, wir haben weder ein Haus noch das teuerste Auto der Welt noch irgendwie sowas, ne? So, ich wollte das Geld lieber in mich investieren. Und das habe ich gemacht und habe quasi aber noch, bevor ich die Kündigung abgegeben habe, schon Carola kennengelernt. Und die hat mir so ein bisschen geholfen. Die hatte so sehr stark dieses Purpose-Thema berufstätige Mütter. Die kam ein bisschen aus einer anderen Richtung als ich. Hat mehr von diesen Schmerzen der Vereinbarkeit auch erlebt. Und ich dachte erst, ah ja, also Mütter, das ist jetzt nicht so mein Thema. Also mir geht es um Frauen. Und habe dann aber sehr schnell 3 Takte nachgedacht und gemerkt, so, ah ja, so okay, berufstätige Frauen, das Krasseste, was dir passieren kann in der Karriere, ist, Kinder zu kriegen. Das ist die Herausforderung schlechthin. Und habe gemerkt, okay, unser Purpose matcht irgendwie. Genau, dann haben wir uns zusammen auf den Weg gemacht.
Klasse, mega spannend. Ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut fast, als du erzählt hast, aus dem Grund, weil es doch so einige Parallelen gibt. Also gerade so das Geldthema, was du geschildert hast, ich kenne das sehr, sehr gut. Und im Grunde meines Herzens möchte ich behaupten, das ist immer noch der Grund, warum ich, glaube ich, nie meine Konzernkarriere gekündigt habe, weil das immer noch da ist. Und das, ich finde es auch immer wieder verblüffend, ist auch Thema in meinem Buch, dieser Geldglaubens. Also was jetzt bald erscheinen wird, weil das einfach so tief sitzt und weil man das so viele Jahrzehnte mitschleppt. Egal wie gut es einem irgendwie finanziell später geht, es sitzt wirklich wahnsinnig tief und ist schon beeindruckend, wie einen das doch blockieren, hemmen, zurückhalten kann. Du hast eben so schön die Formulierung verwendet. Ich habe mir erlaubt, dann dahin zu gucken. Was könnte ich denn vielleicht sonst noch so machen? Fand ich sehr spannend. Also das heißt, hast du dir auch eine lange Zeit überhaupt nicht erlaubt.
Absolut. Also ich habe eine ganz tolle Freundin, mit der ich sehr schön über solche Themen sprechen kann. Und wir sind uns begegnet zu einer Zeit, da war sie noch im Masterstudium. Wir kommen beide aus Franken und sind beide nach Münster gezogen. Und es ist ganz witzig, weil sie hatte diesen Geldglaubenssatz auch. Während sie aber mit dem absoluten Minimum als Studentin rumgekrebst ist und ich mit einem unfassbar hohen Gehalt für eine Single-Person, die in der WG gelebt hat. Und da ist mir so ein bisschen bewusst geworden, wie absurd das eigentlich ist, meine Panik, so auf einer sachlichen Ebene. Und es hat aber Jahre gedauert. Und deswegen habe ich das auch so betont und sage ich das immer wieder, wie krass ich diese Karriereleiter hochgerannt bin quasi. Also ich war immer, also meistens die einzige Frau, auf jeden Fall immer die Jüngste und immer in der Ebene, wo alle um mich herum irgendwie einen Doktor haben und ich am Anfang eine Ausbildung und nachher halt einen Bachelor. Und dieses Hochrennen, war, glaube ich, der Grund, warum ich quasi auch nicht hingeguckt habe, weil, also ich habe mir ja auch keine Zeit gegeben, ne? Also ich habe halt wirklich immer, wenn ich gemerkt habe, hier clasht irgendwas, habe ich geguckt, okay, wie könnte ich denn weitermachen und habe einfach die nächste Karrierestufe genommen. Und nachdem ich festgestellt habe, okay, ich werde nicht zufriedener, ich werde eher unzufriedener und immer wieder diese Gespräche mit dieser Freundin auch gesucht habe und durch diese Gespräche erinnere ich mich auch am ehesten an diesen Weg, an diesen, okay, ich merkte immer mehr, es führt nicht zur Zufriedenheit. Ich weiß, also ein Purpose von mir ist auch, also ich liebe Führungskraft sein. Ich finde es unfassbar toll, Menschen zu helfen, ihren Job geil machen zu können. Also nicht, ich bin Big Boss und bin die Tollste und habe hier ein Ego, sondern ich kann Führungskraft sein und ziehe meinen Stolz daraus, zu sagen, geil, du konntest deinen Job heute cool machen. Ich habe dir dabei geholfen, dass jede Menge Menschen ihren Job heute geil machen konnten und mit einer besseren Laune nach Hause gehen, als sie vielleicht sonst nach Hause gegangen wären. Das fand ich total toll, aber es hat irgendwann nicht mehr gereicht in diesem Umfeld. Und wir haben hier in der Industrie auch ein System, was da ein bisschen gegenarbeitet. Also es war für mich in der Pharmaindustrie immer relativ hart, so zu führen, weil ich mich gegen alle anderen Führungskräfte immer abgrenzen musste, die ja alle autoritär geführt haben.
Okay.
Ja, deswegen, ja, genau. Und dann habe ich irgendwann durch mehr und mehr und mehr Gespräche, habe ich irgendwann festgestellt, genau, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, zum systemischen Business Coach. Habe ich mich zertifizieren lassen und die Ausbildung gemacht, auch weil ich eben noch eine noch bessere Führungskraft werden wollte. Und dadurch und die Gespräche mit meiner Freundin habe ich irgendwann gemerkt, was wäre denn eigentlich mein ultimativer Goal? Was wäre denn so das, die höchste Karrierestufe, die ich erreichen könnte und oder wollte? Und dabei war so, ah, das Krasseste, was ich erreichen könnte, wäre einfach zu kündigen ohne was. Das wäre so, das wäre eigentlich für mich das Krasseste.
Also die größte Challenge war das auch.
Ja,
Ja, kann ich
absolut.
total nachvollziehen. Aber du würdest schon sagen, es war eine gute Entscheidung, dass du
Ja,
heute
total.
selbstständig bist mit deinen Kids.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung war, selbstständig zu sein. Ich bin mir sicher, dass es eine gute Rundum-Entscheidung war, weil, also ich finde, man darf sich auf gar keinen Fall selbstständig machen. Das ist mir wichtig zu sagen, falls uns hier Mütter zuhören, weil sie machen sich ja viele Mütter selbstständig. Und ich finde, man darf sich nicht aus einem Fluchtgrund selbstständig machen. Also es ist in der, im Job nicht unbedingt immer leicht und schön und es mag nicht immer das Richtige zu sein. Und daran ist man selbst auf jeden Fall auch beteiligt. Also es sind ja immer mindestens zwei Parteien beteiligt. Und aus dieser Flucht heraus, sich selbstständig zu machen, finde ich ganz, ganz schwierig. Was ich aber weiß, ist dieses in irgendeiner Art und Weise ein Pivot zu machen, also so eine ganz einen harten Cut und eine Veränderung, einfach zu sagen, weil, okay, ich gehe jetzt seit zig Jahren in die eine Richtung und jetzt muss hier mal ein harter Cut hin und ich überlege von da aus mal neu, was in meinem Fall eine Kündigung war, kann in jedem Leben was anderes sein. Das war auf jeden Fall total toll. Und ich weiß, dass es im Großen und Ganzen die richtige Entscheidung ist, egal wo ich irgendwann mal vor meiner Rente stehen werde. Also für mich ist die Selbstständigkeit der Knaller. Ich habe unfassbar viel gelernt. Ich setze endlich wieder viel Sachen ein. Ich habe seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren ja überhaupt nicht mehr aktiv wie sagt man es, in irgendwelchen Themen tief drin gearbeitet. Ich war so viele Jahre Führungskraft, habe so viele Jahre eigentlich hauptsächlich Menschen geführt, die dann irgendwas gut machen. Und jetzt mache ich wieder unfassbar viel selbst und habe ganz, ganz nahen Kundinnenkontakt, was für mich wieder ähnlich zu dem Führungsthema ist, mit meinen Mitarbeitenden früher. Ich liebe das, ich finde das total toll und ich weiß, dass da, also da ist schon Großes draus entstanden. Und das, was ich gelernt habe, nicht nur, ich rede jetzt nicht davon, dass ich eine Website gestalten kann oder dass ich eine App programmieren kann, sondern eher Leute wie dich über LinkedIn kennenzulernen, das wäre mir früher auch schon möglich gewesen. Aber ich habe das nicht getan. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Und es hätte auch schon ein Pivot sein können, zu sagen, ich gehe in Frauennetzwerke und mache mich sichtbar auf irgendeiner Plattform und teile meine Passion für irgendwas, bin dabei aber irgendwo noch festangestellt, weil das nicht mein Kernthema ist. In meinem Fall war es das Kernthema. Aber ne, weißt du, was ich meine?
Ich total. Also ich kann total mitschwingen bei dem, was du gerade sagst. Das ist auch für uns im, ich bin ja wirklich so prototypisch Angestelltenfrau. Und dass dieses nebenberufliche selbstständig machen bei mir, also diese nebenberufliche Gründung, da hat es eigentlich erst angefangen, dass ich rausgegangen bin, weil ich weiß nicht so richtig, woran das liegt, aber ich glaube, man hat so diesen großen Rahmen des Konzerns mit den Themen, die eben so systemimmanent sind. Und man hat gar nicht so richtig die Veranlassung, rauszugucken über den Tellerrand. Ich glaube, daran liegt so ein bisschen. Und bei mir kam das auch erst, als ich dann nebenberuflich so 2020, 2021 meine Geschichten begonnen habe, dass ich dann mal irgendwie in soziale Netzwerke geguckt habe oder in damals ins Nushu-Netzwerk reingegangen bin, etc. Und jetzt bei der Speakerinnen-Agentur bin und so Geschichten. Also das hat erst dann angefangen, ist genauso.
Ja.
Ich verrückt, weil diese ganzen Sachen gibt es ja und die sind ja nicht nur für selbstständige Leute gemacht. Also heute, wo ich so ein bisschen der Hybrid bin, weiß ich das, aber vorher habe ich da auch nicht so richtig reingeguckt.
Nee, ich auch nicht. Also mich hat tatsächlich, ich habe selbst ein Coaching gemacht, bevor ich diesen Pivot gemacht habe. Also ich war Coachie und dadurch kam ich auch darauf, dass Frauennetzwerke eine total logische Folge für mich wären. Und habe mich erstmal in die Recherche begeben. Und ich finde es unfassbar abgefahren, dass ich das nicht 10 Jahre vorher gemacht habe.
Na, wie gut, dass du es gemacht hast.
Ja,
Und wir beide das
absolut.
gemacht haben. Ja, wir sind so langsam schon am Ende. Wir haben ja eben gesagt, so ungefähr, was für ein Slot wir uns heute rausschnitzen. Und wir sind tatsächlich schon, es ist wie im Flug vergangen. Ich
Ja, ist es.
irgendwie ewig weiter schnacken hier. Aber als allerletzte Frage würde ich dir gerne noch so mitgeben, wenn du eine Wunschfee hättest, ja, wenn wir so eine Wunschfee uns bestellen dürften, was wäre denn für dich das, was du für Mütter, für berufstätige Mütter am ehesten gerne geändert hättest? Also, oder dürfen auch mehrere Sachen sein, aber fällt dir da irgendwie spontan was ein, wo du sagst, das wäre das, wo ich den Zauberstab am ehesten ansetzen würde?
Weil ich weiß, durch meine Kurse, wenn ich eine einzige Sache bei meinen Kursteilnehmerinnen ändern kann, dann ist es, dass sie mit dem Gedanken ab sofort rausgehen, dass ich es wert bin und ich das einfordern darf. Das ist wenn sich das im Denken verankert hat, bin ich schon so happy, weil sich dann so unfassbar viel bei den Frauen verändert. Da bin ich schon total glücklich mit.
Ja, das war ein Statement. Ich glaube, klarer und besser können wir es nicht zum Abschluss bringen. Kann ich total nachvollziehen. Also das ist ja auch wieder so ein Glaubenssatz, so eine innere Grundüberzeugung von, ich bin genauso viel wert wie eben jeder
Ja.
andere hier im
Ja.
Familiensystem.
Und dann greifen die Skills auch, ne? Also wir lernen ja dann in den Kursen ganz viel zur Kommunikation und zu Grenzen setzen und. Aber das greift genau dann, wenn sich das bei mir verankert hat. Wir lernen das alles und das ist schön, das ist auf dem Weg, das ist total wichtig. Aber auf diesem Weg immer wieder reinzukriegen, wie kann ich da im Kleinen gucken und verstehen, jedes Stück, jede Woche ein Stück mehr verstehen, dass ich es wert bin und ich das tatsächlich fordern darf. Weil wenn das nicht wirklich klickt, dann habe ich diese ganzen Skills gelernt und dann war das schön und hoffentlich klickt es halt irgendwann später mal. Aber das hatten wir zum Glück noch nie. Den Fall weiß ich nicht, den nehme ich persönlich.
Ja, super, toll. Ich danke dir, Saskia, für die ganzen Infos, auch für diese Insights, die du so offen geteilt hast über deine eigene Biografie, über deinen Lebenslauf, auch wie es dir heute geht und wie du so gegründet hast. Ich finde das immer persönlich super spannend, als wenn man nur so über irgendwelche geschäftlichen Inhalte hier spricht.
Ja.
Es geht ja um die Personen. Wir verlinken alles, was deine Person oder eure Personen angeht. Also in den Shownotes finden die Zuhörenden nochmal alles, wie sie zu deiner BLS-App kommen, wie sie zu eurem Podcast kommen. Also all das, was dir wichtig ist und was die Zuhörenden finden können über dich, das verlinken wir auf jeden Fall nochmal. Hab ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst.
Cool, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir auch super, super viel Spaß gemacht. Und für alle, die durchstarten wollen, also wir haben in der App auf jeden Fall kostenlose Angebote, wo du einfach erstmal Übungen für ganz für dich selbst machen kannst. Also damit kann man auf jeden Fall immer voll cool loslegen.
Mega gut. Mach's gut, Saskia.
Ciao.
Wow, was für eine Frau, oder? Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht, hat euch genauso viele Impulse vermittelt wie mir. Ja, und wenn es euch gefallen hat, wenn euch der ganze Podcast gefällt, dann lasst mir doch bitte noch ein paar Sternchen in eurer Podcast-App da. Und seid gerne wieder am Start hier in 2 Wochen am Sonntag, wenn die neue Episode erscheint. Und dann werde ich versprochen auch ein bisschen was zu meinem Buch erzählen. Bis dahin habt eine wunderschöne Zeit. Tschüss.